RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Einen Tag vor neuen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hat der ukrainische Geheimdienst nach eigenen Angaben Angriffe auf 4 Luftwaffenstützpunkte tief in russischem Staatsgebiet ausgeführt. Dabei sollen mehr als 40 Maschinen zerstört worden sein. Außerdem meldeten russische Behörden Explosionen und Brückeneinstürze in Grenznähe und sprachen von Terrorangriffen. In der Region Bryansk stürzte eine Autobahnbrücke auf eine Bahnstrecke. Ein Zug entgleiste, dabei kamen nach Behördenangaben 7 Menschen ums Leben, mindestens 69 wurden verletzt. In der Region Kursk brach eine Brücke zusammen, als ein Güterzug darüber fuhr. Bei den Attacken auf Luftwaffenstützpunkte wurde auch eine Einrichtung bei Kursk im fernen Sibirien getroffen.
Drohnen im Anflug. Ein ukrainischer Großangriff auf russische Militärflugplätze im ganzen Land. Diese unbestätigten Videos sollen die schweren Schäden zeigen. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst spricht von über 40 zerstörten russischen Flugzeugen. Schwerwiegende Verluste für Russlands Bomberflotte. Zur Situation des massiven Drohnenangriffs hier in der Region Murmansk habe ich mir ein Bild gemacht. Es gibt keine Opfer oder Verletzten. Unsere Behörden und Einsatzkräfte sind vor Ort. Keine Angaben machte die Ukraine zu den Brücken, die in der Nacht in Russland eingestürzt sind. Hier gab es zahlreiche Verletzte. Russische Ermittler sprechen von Sabotage und Terror. In Bryansk an der Grenze zur Ukraine stürzte eine Autobahnbrücke auf Bahngleise. Ein Personenzug entgleiste und Menschen starben. Unmittelbar vor den anstehenden Friedensgesprächen hat auch umgekehrt Russland die Ukraine massiv angegriffen. Trotzdem bewerten Beobachter den ukrainischen Drohnenangriff als überraschend erfolgreich.
Klar ist, Russland ist an einer ganz empfindlichen Stelle getroffen worden bei der strategischen Bomberflotte. Und man sieht ja auch, es gibt eine extreme Wut von russischen Militärbeobachtern, die sich gegen die eigene Führung richtet. Also da ist was ganz Signifikantes passiert.
Die Ukraine kündigt heute an, dass der Kampf gegen die, so wörtlich, Militärlogistik der russischen Besatzer weitergehen werde.
Die Polen haben heute die Wahl. Ein Präsident, der die europafreundliche Regierung unter Donald Tusk unterstützt, oder ein Staatsoberhaupt, das wohl einige Reformvorhaben in Frage stellen wird. Eine Richtungsentscheidung also. In der Stichwahl wird ein knappes Rennen zwischen dem liberalen Warschauer Oberbürgermeister Trzaskowski und dem rechtskonservativen Kandidaten Nawrocki erwartet. In Polen ist der Präsident Oberbefehlshaber der Streitkräfte und hat auch das Recht, Veto gegen Gesetze einzulegen.
Großer Andrang am Wahllokal. Hier gibt Rafał Trzaskowski am Vormittag seine Stimme ab. Er ist der proeuropäische, liberale Präsidentschaftskandidat, von dem die polnische Regierung hofft, dass er gewinnen möge. In der Hauptstadt Warschau unterstützen ihn besonders viele. Ich habe für Trzaskowski gestimmt. Er ist ein Garant für ein modernes Polen. Auch ein Garant für Toleranz und dafür, dass Polen zusammensteht. Es sind schwierige Zeiten und so einen Präsidenten brauchen wir. Etwa die Hälfte des Landes denkt anders. Sie wünschen sich ihn zum Präsidenten, Karol Nawrocki, der von der erzkonservativen PiS-Partei unterstützt wird. Nawrocki ist parteiloser politischer Neuling, der mit rechten Politikern in Europa sympathisiert und mit Trumps America First-Kampagne. Ich möchte ein normales Polen, in dem die Tradition geachtet wird. Polen soll Polen bleiben und die Polen Polen, damit wir unabhängig sind und stark und uns niemand in die Suppe spuckt. Als Präsident könnte Nawrocki mit seinem Vetorecht viele Reformen der polnischen Regierung blockieren. Stillstand wäre die Folge. Der Ausgang der Wahl könnte äußerst knapp werden. Es kommt auch darauf an, wie viele Nichtwähler sich doch noch entschließen, bis 21 Uhr heute Abend ihre Stimme abzugeben. Das Ergebnis steht möglicherweise erst morgen fest.
Bundesfinanzminister Klingbeil hat die angekündigten Entlastungen für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll der entsprechende Gesetzentwurf schon am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Die Bundesregierung will Unternehmen dabei unterstützen, mehr zu investieren, unter anderem durch Steuererleichterungen.
Drehen, Fräsen und Bohren. Die Firma Baumzerspanungstechnik aus Marl baut mit ihren 55 Mitarbeitern Maschinen. Für das Unternehmen könnte es nun attraktiver werden, Investitionen zu tätigen.
Wir können durch diese erhöhte degressive Abschreibung in den ersten 1 bis 2 Jahren tatsächlich Steuern einsparen und dadurch auch Liquidität natürlich für uns gewinnen in Unternehmen.
Es sind umfassende Steuersenkungen für die Wirtschaft, die Finanzminister Klingbeil in einem Gesetzentwurf vorschlägt. Darunter der sogenannte Investitionsbooster, bei dem Unternehmen 30% Sonderabschreibungen bis 2027 tätigen können. Die Körperschaftssteuer soll ab 2028 von 15% auf 10% gesenkt werden. Außerdem sollen Unternehmen neu gekaufte E-Autos im ersten Jahr bis zu 75% von der Steuer absetzen können. Im Bericht aus Berlin verteidigt SPD-Fraktionschef Mirsch den Entwurf gegen Kritik. Die Entlastungen gingen zulasten von Ländern und Kommunen, denen dann Steuereinnahmen fehlen würden.
Erstmal muss man sagen, dass ja auch die Länder entlastet werden. Sie partizipieren von dem Sondervermögen. Sie können eine höhere Verschuldung eingehen. Und insofern ist das auch ein wichtiger Schritt, der gerade für die Länder von entscheidender Bedeutung ist.
Ökonomen begrüßen die Pläne der Bundesregierung. Sie könnten jedoch nur ein Anfang sein.
Ob die deutsche Wirtschaft auf die Beine kommt, das hängt allerdings davon ab, ob es mittelfristig den richtigen Kurs gibt und damit, ob die Maßnahmen auch gut umgesetzt werden.
Für die Unternehmen könnte es jetzt schnell gehen. Am Mittwoch soll der Gesetzentwurf das Kabinett passieren. Ein erster Schritt wäre dann getan, doch damit ist die Krise der deutschen Wirtschaft noch nicht beendet. Kritiker bemängeln, dass die zeitlich begrenzten Steuervorteile kaum langfristige Anreize für Investitionen bieten dürften und dass die geplanten Steuersenkungen ab 2028 zu spät kämen. Die Unternehmen hoffen jetzt trotzdem auf die Trendwende.
Die sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, stehen in Deutschland nach wie vor hoch im Kurs. Das zeigt unter anderem die rege Teilnahme am Wettbewerb Jugend forscht. Junge Talente aus ganz Deutschland hatten sich mit ihren Projekten für das 60. Bundesfinale qualifiziert. Heute wurden die Siegerinnen und Sieger in Anwesenheit von Bundespräsident Steinmeier ausgezeichnet, unter ihnen Luis Schwarzlose.
Der Bundessieg für die originellste Arbeit geht an Luis Schwarzlose.
Auf diesen Moment hat Luis Schwarzlose lange hingearbeitet. Der 17-Jährige aus Hamburg gewinnt einen von 3 Jugendforscht-Sonderpreisen. Der Schüler hat eine mobile Forschungsboje zur Erfassung von Umweltdaten in Gewässern entwickelt. Die Boje steuert sich selbstständig, gewinnt ihren Strom aus Sonne, Wind und Wellen.
Das waren wirklich unheimlich, es war monatelang harte Arbeit, wirklich Ferien wurden geopfert und jetzt hier zu stehen, das ist wirklich die Belohnung für alles, deshalb freue ich mich unheimlich tatsächlich.
Insgesamt 10 Bundessiegerprojekte erhalten Auszeichnungen, darunter in Chemie, Physik und Technik. 167 Nachwuchsforschende aus ganz Deutschland hatten es in das 4-tägige Finale nach Hamburg geschafft. Mehr als 10.000 junge Menschen haben sich an dem Wettbewerb beteiligt.
Was kann dieses Land, unser Land, nicht alles erreichen, wenn wir gemeinsam an unserer Zukunft arbeiten, statt sie zu beklagen? Sie alle, liebe Jungforschende, sind der beste Beweis dafür und dafür danken wir Ihnen.
Die siegreiche Boje könnte zukünftig helfen, Daten zur Wasserqualität zu sammeln, auch an schwer zugänglichen Stellen.
Es bringt Theorie und Praxis zusammen. Es sind reale Anwendungsfälle. Und dass es so viele Dinge zusammenbringt, finde ich einfach total spannend.
Jugend forscht, Inspiration und Karriererampe für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von morgen.
Bei einem Feuer in einer Hamburger Klinik sind in der Nacht 3 Patienten ums Leben gekommen. 34 Menschen wurden verletzt. Laut Feuerwehr war der Brand kurz nach Mitternacht im Erdgeschoss ausgebrochen und griff schnell auf höhere Etagen über. Einsatzkräfte mussten zahlreiche Patientinnen und Patienten in Sicherheit bringen. Ein 72 Jahre alter Patient wurde wegen Verdachts auf Brandstiftung festgenommen. Es war ein historischer Sieg gestern Abend in München. Paris Saint-Germain hat das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand gewonnen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins. Und mit 5:0 ist es das höchste Ergebnis, das es jemals in einem Finale der europäischen Königsklasse gab. In Frankreich gab es also allen Grund zur Freude. Überschattet wurden die Feierlichkeiten allerdings von massiven Ausschreitungen.
Als die Mannschaft heute auf den Champs-Élysées den Fans den Pokal präsentiert, erinnert wenig an die Vorkommnisse der vergangenen Nacht. Paris feiert seine Helden für den ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte. Als der Triumph gestern feststeht, leuchtet der Eiffelturm in den PSG-Farben. Zehntausende feiern in den Straßen, bis es zu Krawallen kommt. Sicherheitskräfte werden plötzlich zu Zielscheiben von Feuerwerkskörpern. Schließlich räumt die Polizei die Prachtstraße von Paris. Bei den Feierlichkeiten in der Nacht sterben zwei Menschen in Frankreich. Viele Verletzte und Zerstörung. Hunderte werden festgenommen. Es ist immer das Gleiche. Wir wollen das nicht. So wie 95% der Menschen hier. Das sind wenige, die Schwierigkeiten machen. Wir wollen nur in Ruhe feiern. So wie die PSG-Anhänger in der Münchner Arena, die den Gala-Auftritt ihrer Mannschaft genießen. 14 Jahre nachdem das Emirat Katar begann, Milliarden in Paris Saint-Germain zu investieren, ist der Verein am Ziel. PSG gewinnt 5:0 und holt das Triple aus Meisterschaft, Landespokal und Champions League. Ein historischer Erfolg, der im Élysée-Palast gefeiert wird. Staatspräsident Emmanuel Macron ehrt die Helden von München 2025.
Und in Paris hat unser Korrespondent Michael Strempel die Siegesfeier verfolgt. Wie erleben Sie die Stimmung in der französischen Hauptstadt heute Abend?
Also die Sicherheitskräfte sind in Paris noch massiv. Man sieht es hier auch hinter mir. Die Champs-Élysées sind auch noch gesperrt. Die letzte Nacht steckt Paris schon noch ein wenig in den Knochen. Und man will vermeiden, dass sich das wiederholt. Wir haben gerade erfahren, dass es am Rand der Feierlichkeiten auf den Champs-Élysées wieder zu kleinen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen ist. Das haben die aber wohl schnell in den Griff bekommen. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das heute ein friedliches, ein ausgelassenes, ein fröhliches Fest war, dass die Fans ihrer Mannschaft auf Paris Saint-Germain auf den Champs-Élysées bereitet haben. Zehntausende haben ihr Team hier bejubelt. Die Mannschaft hat mittlerweile den Empfang bei Präsident Macron im Élysée-Palast, nicht weit weg von hier, verlassen, ist auf dem Weg zum Stade Parc des Princes, zum Prinzenparkstadion, wo wiederum zehntausende Fans jetzt auf die Mannschaft warten und wo heute Abend eine große Party mit Show, mit Feuerwerk steigen soll. Also Paris hat wieder eine Nacht der Feierlichkeiten vor sich. Hoffentlich eine friedliche Nacht.
Danke, Michael Strempel aus Paris. Große Begeisterung ohne Ausschreitungen gab es in Leipzig. In den vergangenen Tagen haben gleich zwei Sportevents Besucherinnen und Besucher in die Stadt gelockt. Während die Turn-EM gestern zu Ende gegangen ist, fand das internationale deutsche Turnfest bis heute statt. Neben Wettkämpfen gab es auch Mitmachangebote und Vorführungen. Mit etwa 80.000 Teilnehmenden ist die Veranstaltung das größte Breitensportevent der Welt.
Ausgelassene Stimmung in der Leipziger Innenstadt. Auch am letzten Tag des Turnfestes gibt es noch Programm, werden Wettkämpfe ausgetragen. Die aus ganz Deutschland angereisten Gäste sind begeistert.
Wir hatten echt eine tolle Zeit hier in Leipzig. Hat richtig Spaß gemacht.
Es war sehr gut organisiert. Man hat überall was gefunden. Und die Leute sind alle nett, alle sind freundlich zueinander, alle jubeln für jeden.
Tolles Event, tolle Stadt, tolle Leute. Hat Spaß gemacht.
Wir waren auf der Messe, wir waren bei den Europameisterschaften, wir waren bei der Gala. War echt toll alles, durchweg.
Die Stadiongala gestern Abend. Herzstück des Turnfestes. Etwa 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen die Show. Das Motto: Leipzig verbindet. Die Choreografien zeigen die Turnstadt im Wandel, die friedliche Revolution. 3.500 Menschen wirken an dem Programm mit.
Sehen Sie mich noch ein bisschen ergriffen von der gestrigen Stadiongala, muss ich sagen. Es hat mir ausgesprochen gut gefallen.
Es gibt nicht die perfekte Veranstaltung. Und im Hintergrund gibt es ganz, ganz viele fleißige Menschen, nämlich ein großartiges Team.
Eine durchweg positive Bilanz ziehen die Stadt und der Deutsche Turnerbund. Denn neben dem Turnfest wurde parallel auch die Turn-Europameisterschaft ausgetragen. Nach 8 Jahren Turnfestpause hat Leipzig vorgelegt. 2029 ist das weltgrößte Breitensport-Event dann in München zu Gast.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 2. Juli.
Ein Tief über der Ostsee lenkt kühlere Luft heran, welche die schwül-warme Luft nach Süden drängt, wo es heute Nacht zum Teil noch unwetterartige Gewitter gibt, während es von Norden auflockert. Auch am Tag im Süden kräftige Schauer und Gewitter, mitunter auch längere Zeit Regen. Sonst eine Mischung aus Sonne und Wolken, in der Mitte meist trocken, im Norden sind einzelne Schauer und Gewitter unterwegs. Am Oberrhein heute Nacht nahe 20, Richtung Norden bei längerem Aufklaren nur um 10 Grad. In Küstennähe und in einigen Berglagen morgen unter 20 Grad, im Südosten nochmal sommerlich warm. Dienstag vom Nordosten bis in die Mitte viel Sonnenschein, aber im Süden und Südwesten gibt's wieder teilweise kräftige Schauer und Gewitter. In den folgenden Tagen erwartet uns dann verbreitet wechselhaftes Wetter.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Der Hintergrund.
Im Osten des Kongo ist eine Miliz auf dem Vormarsch, die M23. Sie hat dort große Regionen erobert, Gebiete mit lukrativen Minen, seit Anfang des Jahres auch die Millionenstadt Goma. Wie die M23 sich als neue Machthaber etablieren und dabei auch auf smarte Anzugträger setzen, das berichtet jetzt Antje Tikanz.
Der Bootssteg in Goma ist belebt. Die Millionenstadt im Ostkongo grenzt direkt an den Kivusee. Mit Booten werden jeden Tag Waren gebracht. Große Bananenstauden, Säcke mit Getreide. Noch vor einigen Wochen versuchten viele Menschen, sich über den See in Richtung der Nachbarprovinz in Sicherheit zu bringen. Die M23-Miliz hatte Goma eingenommen. Zehntausende flüchteten, viele wurden getötet. Die Situation im Ostkongo, wo mehr als 100 Milizen aktiv sind und wo es immer wieder Kämpfe gibt, eskalierte. Ein Konflikt, in dem es auch um die wertvollen Rohstoffe in der Region geht. Schätzungsweise 80% der weltweiten Coltanvorkommen liegen hier. Das Erz steckt in Smartphones, Computern und Elektroautos. Die Kontrolle über einen großen Teil der Minen und über die Provinzen im Osten hat jetzt die Miliz. Die M23 will eine neue Ordnung etablieren. Vor dem Regierungsgebäude in Goma wartet an diesem Tag eine kleine Gruppe Journalisten. Ein Mann im schicken grauen Anzug mit dunkelblauem Hemd und passender Krawatte kommt heraus. Willy Mansi sieht nicht wie ein typischer Milizionär aus. Aber er ist von der M23-Miliz zum Vizegouverneur der Provinz Nord-Kivu ernannt worden und hat an diesem Tag eine besondere Mission. Er gibt Autos zurück, die zuvor von der Miliz beschlagnahmt wurden. PR in eigener Sache. When we arrived,
we took those vehicles. Als wir hier ankamen, haben wir die Fahrzeuge in Besitz genommen. Aber jetzt, wo das Chaos vorbei ist, müssen wir sie wieder abgeben. Denn es muss alles seine Ordnung haben. Because we need order.
Die Autos sind in diesem Fall zwei moderne Geländewagen mit Ladefläche. Marktwert um die 150.000 Euro pro Wagen. Sie gehören der Universität in Goma, die sie jetzt zurückbekommt. Willy Mansi hält eine kleine Ansprache darüber, dass die M23 alles besser machen will als die bisherige Regierung.
Wir arbeiten für die Bevölkerung. Wir wollen, dass die Menschen ein anderes Leben haben als vorher. Und sie sind jetzt glücklich.
Die letzte Bemerkung sagt er mit einer Geste zu den beiden Professoren, die für die Universität die Wagen in Empfang nehmen. Beide ringen sich ein verkrampftes Lächeln ab. Die Menschen in Goma haben Anfang des Jahres heftige Kämpfe erlebt. Die M23 eroberte die Stadt mit Gewalt. Die kongolesische Armee gab sich der Miliz geschlagen. Es gab Massenexekutionen, Vergewaltigungen, Plünderungen. Doch jetzt will die M23 ihr Gesicht ändern. Sie setzt smarte Anzugträger wie Willy Mansi auf wichtige Posten. Der 39-Jährige hat nach eigenen Angaben selbst eine Vergangenheit als Flüchtling. Als Kind sei er aus Goma vertrieben worden. Auch damals gab es in der Region schon Auseinandersetzungen. Nach Stationen in verschiedenen Lagern landete er schließlich durch Vermittlung des UN-Flüchtlingshilfswerks in Kanada. Für die M23 kam er jetzt zurück. Er stellt die Miliz als Befreier für die Menschen im Ostkongo dar.
We are restoring things one by one. We are not going back.
Wir bauen alles nach und nach wieder auf. Wir ziehen nicht wieder ab. Das wird niemals passieren. Unsere Flüchtlinge weltweit werden zurückkommen und wir werden den Frieden in der Region wiederherstellen.
Die M23 braucht neue Kämpfer, denn der Eroberungszug der Miliz ist nicht vorbei. Von den beiden Provinzen, die sie im Ostkongo eingenommen hat, zieht sie weiter. In Gebiete, in denen es viele Minen gibt. Die größte Coltan-Mine ist in Rubaya, etwa 60 Kilometer von der Provinzhauptstadt Goma entfernt. Es ist eine hügelige Landschaft, zerklüftet von der Bergwerksarbeit. Überall sind die Abbruchkanten zu sehen. Männer arbeiten hier mit Spitzhacken und Schaufeln, andere tragen schwere Säcke. Die M23 kontrolliert Rubaya schon seit mehr als einem Jahr. Den Vereinten Nationen zufolge werden 15% des weltweiten Coltanbedarfs aus dieser Mine gedeckt. Die Experten schätzen, dass die Miliz jeden Monat etwa $800.000 aus der Mine einnimmt. Manche halten diese Zahlen noch für zu niedrig. Der Rohstoff ist begehrt. Weltweit wird er unter anderem für die Produktion von Handys und Spielekonsolen gebraucht. Die Mine als Journalistin zu besuchen ist schwierig geworden. Die M23 vergibt inzwischen die offiziellen Akkreditierungen, also die Zulassung für Reporterinnen und Reporter im Osten des Kongo. Ohne Einwilligung der Miliz soll niemand reisen. Unabhängige Berichterstattung ist aber selbst mit den nötigen Papieren schwierig, weil meist eine Art Aufpasser mitgeschickt wird. Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Rubaya-Mine kürzlich trotzdem noch besuchen. Von einem Arbeiter ließ sie sich seinen Alltag beschreiben.
Ich habe 2019 in der Mine angefangen, als ich noch sehr jung war. Heute müssen wir erst Terrassen graben. Dann steigen wir in die Minen hinunter, um die Mineralien raufzuholen.
Die Männer verdienen umgerechnet ein paar Dollar am Tag. Reich werden durch das Coltan die Händler. Der junge Arbeiter zeigt sich im Interview trotzdem zufrieden. Er wolle nur in relativer Sicherheit leben, sagt er. Und das sei unter der Miliz einfacher geworden.
Seit die M23 die Kontrolle über Rubaya übernommen hat, leben wir wieder in Frieden. Früher war es gefährlich, sich etwas Neues wie Schuhe oder ein Handy zu kaufen. Die Soldaten konnten uns alles wieder abnehmen. Aber jetzt, unter der M23, kann ich unbesorgt mit solchen Dingen herumlaufen, ohne mir Sorgen zu machen.
Wie unabhängig oder auch repräsentativ solche Aussagen sind, lässt sich schwer abschätzen. Die Miliz achtet genau darauf, wer Interviews gibt und was darin gesagt wird. Ein besonders heikler Punkt ist immer die Beteiligung Ruandas am Konflikt im Ostkongo. Berichten der Vereinten Nationen zufolge unterstützt das Nachbarland die M23. Mehrere tausend ruandische Soldaten kämpfen demnach zusammen mit den Milizionären. Ruandas Präsident Paul Kagame antwortet auf Fragen zu diesem Thema ausweichend, wie auch Anfang des Jahres wieder während einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Kigali.
Es geht doch gar nicht darum, ob jemand die M23 unterstützt oder nicht. Es geht darum, welche Probleme diese Gruppierung überhaupt sieht. Diese Frage hätten Sie stellen sollen. Was steckt überhaupt hinter der M23? Warum existiert diese Miliz?
Kagame hebt darauf ab, dass die M23 aus Tutsi besteht. Auch er selbst ist Tutsi und gehört damit zu der Volksgruppe, die beim Völkermord in Ruanda 1994 von Hutu verfolgt wurde. Innerhalb weniger Wochen wurden etwa 800.000 Menschen getötet. Viele der Täter tauchten später im benachbarten Kongo unter. Einige bildeten neue Milizen. Ruandas Regierung sagt, diese Gruppierungen seien eine andauernde Bedrohung. Für die Tutsi im Osten des Kongo, aber auch für Ruanda selbst, denn die Hutu könnten über die Grenze angreifen. Die M23 wäre nach dieser Lesart eine Art Selbstverteidigungsgruppe. Doch viele Experten zweifeln solche Argumente an. Paul Simon Handy von der Forschungseinrichtung Institute for Security Studies sagt, dass es vor allem um die Ausbeutung der Rohstoffe geht Und dass nicht nur Ruanda von der Situation im Ostkongo profitiert.
Es ist eine regionale Auseinandersetzung. Die Rohstoffe werden nicht nur geplündert und über Ruanda verkauft, sondern auch über andere Routen. Es gibt Hinweise, dass die Exporte auch über Uganda, Burundi oder Tansania laufen. Es ist also etwas, was die ganze Region mit einbezieht.
Alle wollen am Reichtum des Kongo teilhaben. Das macht den Konflikt besonders gefährlich, weil auch Kämpfer aus diesen Ländern mitmischen. Es gibt Zahlen, die nahelegen, dass Ruanda bereits viel durch die Rohstoffe aus dem Kongo einnimmt. Das Land, das selbst nicht über große Reserven von Koltan und anderen Bodenschätzen verfügt, hat seine Exporte in den vergangenen 2 Jahren verdoppelt. Kongos Präsident Felix Tshisekedi forderte die internationale Gemeinschaft darum auf, den Handel mit Ruanda zu beenden. Generell fühlt er sich vom Rest der Welt im Stich gelassen, wie er bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar klagte.
Si aujourd'hui mon pays a été attaqué de manière ostentatoire,
wenn mein Land sehr offensichtlich angegriffen wird und das den Großteil der Welt nicht interessiert, stellt das unsere internationalen Gesetze in Frage. Wie kann die Integrität eines Staates so verletzt und wie können seine Einwohner massakriert werden, ohne dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden?
Eine Blauhelm-Mission der Vereinten Nationen, die zeitweise die größte weltweit war, hat im Ostkongo in mehr als 25 Jahren keinen Frieden gebracht. Tshisekedi versucht nun, seine Ressourcen einzusetzen, um im Konflikt die Oberhand zu gewinnen. Die kongolesische Regierung schlug in einem Brief an US-Außenminister Marco Rubio vor, dass US-Firmen Zugang zu Minen bekommen. Im Gegenzug sollen die USA militärisch unterstützen. Die kongolesische Armee solle von den USA ausgebildet und ausgestattet werden, heißt es in dem Brief. Der Afrika-Berater der US-Regierung, Massad Boulos, bestätigte, dass ein solches Abkommen in der Prüfung sei. Die USA wollten sich auch für Frieden in der Region einsetzen.
And I can affirm that the United States also remains committed to this effort.
Ich kann bestätigen und versichern, dass die Vereinigten Staaten dafür Anstrengungen unternehmen. Wir sind bereit, ein Ende des Konflikts zu ermöglichen. Natürlich ein friedliches Ende des Konflikts. Ein Ende, das es den Ländern erlaubt, ihre Grenzen zu sichern und das die Grundlage für eine aufstrebende Wirtschaft in der Region legt.
For a thriving regional economy.
Auch andere Länder sind in Friedensverhandlungen involviert. Mehrere Treffen fanden in Doha, der Hauptstadt von Katar, statt. Doch an der Lage im Ostkongo hat sich dadurch bisher noch nichts geändert. Ein Mann, der mit am Verhandlungstisch sitzen müsste, ist Corneille Nangaa. Der frühere Chef der kongolesischen Wahlkommission ist jetzt Anführer der Alliance Fleuve Congo, einem Bündnis von Milizen, zu dem auch die M23 gehört. Er führt diese Allianz von einem schicken Büro aus. Einst war er mit ausschlaggebend dafür, dass Kongos Präsident Felix Tshisekedi nach seinem umstrittenen ersten Wahlsieg an die Macht gekommen ist. Inzwischen ist er auf Konfrontationskurs zur Regierung. Mehrfach hat er schon angekündigt, bis in Kongos Hauptstadt Kinshasa ziehen zu wollen und den Präsidenten zu stürzen. Frieden werde es ohne seine Zustimmung nicht geben, macht er im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters deutlich.
Man hat einen Preis für unsere Festnahme ausgesetzt. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir werden kämpfen, bis wir unsere Sache durchgesetzt haben. Was währenddessen in Doha passiert, betrifft uns nicht und wird die Probleme nicht lösen.
Der Anführer will auch dafür sorgen, dass die Kassen der Alliance Fleuve Congo voll sind. Er hat Steuern eingeführt. 15% der Einnahmen aus dem Rohstoffgeschäft gehen direkt an die Milizen. Aber auch die kleinen Händler und Handwerker müssen etwas abgeben.
Wir sind dabei, einen Mechanismus einzuführen. Aber bis jetzt läuft das alles noch manuell. Die Steuern werden direkt bar bezahlt. Aber das muss ja nicht so bleiben.
Fest steht, Kongos Regierung hat im Osten des Landes kaum noch etwas zu sagen. Die Bevölkerung muss sich langfristig auf die neuen Machthaber einstellen.
Der ARD-Infoabend.
Nachrichten.
Um 20.30 Uhr mit Felix Sprung. Nach dem Brand im Marienkrankenhaus in Hamburg ist ein 72-jähriger Patient im Krankenhaus festgenommen worden. Durch das Feuer in der Nacht zu Sonntag kamen drei Patienten im Alter von 84, 85 und 87 Jahren ums Leben. Etwa 30 Menschen wurden verletzt. Aus Hamburg Susanne Röse.
Nachdem mehrere Zeugen zur Brandursache befragt worden waren, hatten sich Hinweise auf den 72-Jährigen ergeben, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde er festgenommen. Er steht nun im Verdacht, das Feuer am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, absichtlich gelegt zu haben. Ob er sich zur Tatzeit in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, wird noch ermittelt, so die Polizei. Auch die genaue Brandursache steht noch nicht fest.
Der ukrainische Geheimdienst SBU hat der russischen Luftwaffe mit Drohnenangriffen offenbar einen empfindlichen Schlag versetzt. Etwa 40 Kampfjets sollen zerstört worden sein. Aus Kiew Florian Kellermann.
Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine. Der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer. Der ukrainische Geheimdienst gibt an, dafür habe er Kampfdrohnen auf Lastwagen platziert und diese innerhalb von Russland in Reichweite der militärischen Ziele gebracht.
Bundesfinanzminister Klingbeil hat die angekündigten Entlastungen für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll der entsprechende Gesetzentwurf am kommenden Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Die schwarz-rote Koalition plant unter anderem Steueranreize für Unternehmen. So sollen etwa Firmen ab Ende Juni Investitionen mit bis zu 30% abschreiben können. In einem weiteren Schritt soll die Körperschaftssteuer sinken und Firmen, die Elektrofahrzeuge kaufen, sollen steuerlich begünstigt werden. Der Schweizer Solarhersteller Meyer Burger hat für seine deutschen Tochtergesellschaften ein Insolvenzverfahren beantragt. Betroffen sind die Werke in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt und Hohenstein-Ernsttal in Sachsen. Dort arbeiten insgesamt rund 600 Beschäftigte. Der Bürgermeister von Bitterfeld-Wolfen, Schenk, sprach von einer bitteren Situation. Zum zweiten Mal erlebe er den Niedergang der Solarbranche in Deutschland. Dem Unternehmen machte vor allem die billigere Konkurrenz aus China zu schaffen. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht im Osten und Süden Schauer und Gewitter, sonst überwiegend trocken, aber bewölkt, 16 bis 8 Grad. Am Tage in Süddeutschland und von Nordwesten her Schauer und Gewitter, sonst wechselhaft mit Wolken und Sonne und länger trocken, 17 bis 25 Grad. Am Dienstag 19 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der ARD-Infoabend.
Wir werden uns heute mit Afrika beschäftigen, in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt. Wir werden uns mit Afrika beschäftigen und das ist auch notwendig. Kommt doch Afrika vor allem vor, wenn es um Kriege wie im Sudan oder um Terror geht, den von Boko Haram in Nigeria oder den islamistischer Milizen in der Sahelzone, also in Mali, Niger und Burkina Faso. Wir wollen jetzt mit unserer Korrespondentin Antje Diekans aus dem Studio Nairobi über Impulse und Innovationen sprechen, die von Afrika ausgehen, aber auch über Abhängigkeiten, vor allem die von China. Hallo Antje.
Ja, hallo.
Antje, stimmt es, dass das Bild Afrikas immer noch von Klischees bestimmt ist?
Das fängt damit an, dass auf Afrika oft als ein Land geguckt wird. Also dabei ist das ja ein Kontinent mit 54 sehr unterschiedlichen Staaten. Dann haben viele das Bild von Afrika im Kopf als Kontinent der großen K, der Krisen, Kriege, Katastrophen und der Krankheiten. Als Gegensatz dazu dann wiederum ein total verkitschtes Bild, geprägt zum Teil auch durch Fernsehfilme, dieses Safari-Afrika mit den wilden Tieren und tollen Landschaften. Und an beiden Extremen ist natürlich auch was Wahres dran, aber es ist natürlich nicht das vollständige Bild. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass inzwischen mehr Interesse auch an anderen Themen besteht. Ich habe zuletzt zum Beispiel ein langes Radiostück über Fintech, technische Innovationen in einigen Ländern hier gemacht. Oder wir berichten viel über Kulturthemen. Die Auswirkungen des Klimawandels sind ein Thema, generell Umweltthemen. Also da tut sich dann zum Glück doch auch einiges.
Aber, ich sag mal aber, politisch zumindest scheint es nicht wirklich voranzugehen. Ich habe eben schon mal die Sahelzone erwähnt. Die Zahl der Diktaturen nimmt zu, wenn wir auf Äthiopien schauen und den Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed, dann scheint sich diese Tendenz auch zu bestätigen, oder sehe ich zu schwarz da?
Abiy Ahmed war, glaube ich, für viele eine Riesenenttäuschung. Ich muss sagen, für mich tatsächlich auch. Dieser relativ junge Präsident, der da ins Amt gekommen war, mit so viel Schwung, der es dann so schnell geschafft hat, Frieden mit dem Nachbarland Eritrea zu schließen, dann aber eben genauso schnell einen der tödlichsten Konflikte auf dem Kontinent verantworten musste, seine Truppen in den Norden Äthiopiens geschickt hat. Also wirklich eine große Enttäuschung. Und in den vergangenen Jahren hatten wir generell auf dem Kontinent viele blutige Umstürze, gerade in der Sahelregion. Die neuen Machthaber wenden sich demonstrativ von der alten Kolonialmacht Frankreich ab und suchen dann neue Allianzen, zum Beispiel mit Russland. Wahlen werden herausgeschoben oder die werden gleich ganz vermieden. Das sind auf jeden Fall Bewegungen, die sehr viel hier auf dem Kontinent noch verändern können.
Wir schauen jetzt einmal nach Mali, auch in der Sahelzone, seit einem Putsch von 2021 eine, man kann es sagen, rein rassige Militärdiktatur. Bettina Rühl über Leben und über Widerstand in Mali. Mali de la.
Ja. Auf der Bühne steht der Rapper Master Sumi. In seiner westafrikanischen Heimat Mali ist er ein Star und traut sich auszusprechen, was andere nur denken. So auch jetzt. Gegen Ende seines Konzerts redet er über ein Thema, das derzeit alle im Land bewegt.
In Mali muss man seine Stromrechnung bezahlen und kriegt trotzdem keinen Strom. Wer kann sich einen Generator oder eine Solaranlage leisten? Die Leute in der Regierung natürlich, die haben fette Gehälter, bezahlt von denen, die ohne Strom jetzt gar nichts mehr verdienen.
Seit Monaten fällt ständig und über viele Stunden der Strom aus. Regiert wird das Land von Militärs. 2021 putschte sich Assimi Goïta ins Präsidentenamt. Im vergangenen Herbst beförderte er sich selbst zum Fünf-Sterne-General, zusammen mit 5 weiteren Militärs, die Regierungsämter bekleiden. Sie alle verdienen jetzt wahrscheinlich deutlich mehr. Die Bevölkerung dagegen leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise, verschärft durch die ständigen Stromausfälle.
Und jetzt wollt ihr sogar, dass wir noch mehr zahlen.
Ein Aufregerthema. Seit März müssen die Menschen eine neue Verbrauchssteuer auf ihre Telefongebühren zahlen und darauf, dass sie Geld von ihrem mobilen Konto abheben. Dabei ist in den vergangenen Jahren ohnehin schon alles teurer geworden. Die Bevölkerung steht wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Auf der Bühne folgt der Refrain Ionamar, es reicht. Die offenen Worte des Rappers sind in dieser Schärfe neu. Bisher war Kritik an der Militärregierung in Mali öffentlich kaum zu hören. Große Teile der Bevölkerung hatten den Militärputsch begrüßt. Sie warfen der letzten zivilen Regierung Korruption und eine zu große Nähe zu der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich vor. Außerdem litt und leidet die Bevölkerung in vielen Landesteilen unter der Gewalt islamistischer Terrorgruppen und krimineller Banden. Die Bevölkerung war frustriert, weil die Regierung die Sicherheitslage trotz internationaler Hilfe nicht in den Griff bekam. Nach dem Putsch vollzogen die Militärs vor 4 Jahren einen radikalen Kurswechsel. Sie beendeten eine UN-Mission, an der auch Deutschland beteiligt war, und überwarfen sich mit der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Stattdessen sind seit Ende 2021 russische Paramilitärs im Land, um Mali im Antiterrorkampf zu unterstützen. Die Bevölkerung begrüßte den neuen anti-westlichen Kurs. Auch die Journalistin Umu Touré Maiga, die bis zum Rausschmiss der Vereinten Nationen für die UN-Mission MINUSMA gearbeitet hatte.
Als die MINUSMA abziehen musste, dachte ich, okay, ich habe zwar meinen Job verloren, aber vielleicht ist es das wert. Vielleicht haben die Militärs wirklich neue Ideen. Vielleicht beenden sie unsere jahrzehntelange Misere. Aber je mehr Zeit vergeht, desto stärker zweifle ich daran, weil ich keine Fortschritte sehe. Ich frage mich immer öfter, worauf die Militärregierung ihre Entscheidungen gründet.
Damit meint sie vor allem den Konfrontationskurs gegenüber den ehemaligen westlichen Partnern. Einige Unternehmen überlegen, Mali zu verlassen. Französische Hilfsorganisationen dürfen seit Ende 2022 nicht mehr im Land tätig sein. Malische Organisationen dürfen französische Gelder nicht annehmen. Auch der Rückzug von USAID trifft viele Menschen hart. Laut der Weltbank leben über 40% der Bevölkerung in Armut, mehr als 20% in extremer Armut. Und Anfang des Jahres ist Mali dann auch noch aus der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS ausgetreten, zusammen mit den Nachbarstaaten Burkina Faso und Niger, die ebenfalls von Militärs regiert werden. Der Austritt hat die Krise weiter verschärft. Nicht nur ihre Stimmung habe sich gedreht, sagt die Journalistin Umuture Maiga. Bei vielen Menschen sei die Begeisterung für die Militärregierung verflogen.
Viele Malier haben ihre Stelle verloren. Sie reihen sich in das Heer der arbeitslosen Hochschulabsolventen ein. Jedes Jahr kommen neue dazu, weil es in Mali keine Arbeitsplätze gibt. Wenn du kein Einkommen hast und nicht weißt, wovon du leben sollst, bist du nicht frei. Deshalb fangen die Malier an zu verzweifeln.
Freiheit ist unter dem Militär sowieso ein rares Gut geworden. Die Meinungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Viele Kritiker der Regierung wurden bereits verhaftet. Anfang Mai hat die Regierung dann auch noch alle politischen Parteien und Vereinigungen verboten. Am Wochenende darauf gingen nach Angaben des französischen Senders RFI hunderte Malierinnen und Malier in der Hauptstadt Bamako gegen die Machthaber auf die Straße. Es war seit Jahren die erste pro-demokratische Demonstration. Und Master Sumi stellte einen neuen Titel online. Er heißt Fanga, die Mächtigen. An der Macht zu sein ist eine schöne Sache, rappt Master Sumi. Aber früher oder später hat alles ein Ende. Eine Hoffnung, die immer mehr Malierinnen und Malier teilen.
Bettina Rühl war das. Antiökonomisch hat Afrika viel zu bieten, ein hohes Wirtschaftswachstum, das allerdings von einem niedrigen Level ausgeht. Womit wir bei China wären, ohne China geht es nicht, oder?
Ohne China geht's nicht. Also China ist wirklich überall, baut Häfen, Straßen, Bahnstrecken. Vor jetzt schon einigen Jahren war ich mal bei einer Feier zum Unabhängigkeitstag im Kongo. Und da war neben den Bannern der bisherigen Präsidenten auch das Bild eines Chinesen auf einem Bagger aufgehängt. Und das zeigte diese etwas andere Macht hier noch auf dem Kontinent. Das ist für mich immer noch so ein Sinnbild und vielleicht inzwischen auch schon ein Klischeebild. Aber eines, das immer noch zutrifft, also China investiert hier ganz viel auf dem Kontinent und will im Gegenzug die Rohstoffe, die Afrika hat, abgreifen.
Dann schauen wir jetzt einmal genauer auf die Beziehung China-afrikanische Staaten. Besonders afrikanische Länder stehen in China massiv in der Kreide, wie eine Analyse der Boston University in den USA gerade gezeigt hat. Äthiopien oder Kenia zum Beispiel haben Milliarden von Dollar erhalten und die müssen ganz einfach zurückgezahlt werden, berichtet Karin Bentsch.
China ist groß in Afrika. Für mehr als die Hälfte aller afrikanischen Länder ist es der wichtigste staatliche Gläubiger. China hat Darlehen in Höhe von rund 170 Milliarden US-Dollar zwischen 2000 und 2022 an afrikanische Regierungen und regionale Institutionen vergeben, so das Zentrum für globale Entwicklungspolitik an der Universität Boston. Diese Finanzierung wird vor allem für Bau- und Transportprojekte verwendet, die nicht von afrikanischen, sondern von chinesischen Unternehmen umgesetzt werden, mit eigenen Mitarbeitern und eigenen Materialien, sagt Volkswirt Churchill Ogutu.
So some of the specific projects that we've seen on the continent.
Einige der klassischen chinesischen Projekte in Afrika sind die Erweiterung des Flughafens von Kampala, der Hauptstadt von Uganda, und die Bahnlinie zwischen den Nachbarländern Tansania und Sambia, wichtig für den Güterverkehr. Es geht China um die großen Infrastrukturprojekte auf dem afrikanischen Kontinent. Die chinesischen Infrastrukturprojekte sind ein Motor für die Modernisierung Afrikas, mein Befürworter. Kritiker dagegen warnen, chinesische Kredite haben viele afrikanische Länder in die Schuldenfalle getrieben. Zu den Schuldenspitzenreitern gehört Angola. Das Land im südlichen Afrika steht mit etwa 20 Milliarden US-Dollar bei chinesischen Banken in der Kreide. Auch Kenia hat Kredite in Milliardenhöhe aufgenommen und habe sich damit massiv in China überschuldet, sagt Ökonom Ali Kansachu. Kenia muss den Druck aushalten, den die Zurückzahlung der Schulden an China mit sich bringt. Hinzu kommen Kredite von internationalen Geldgebern wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds. All das hat Auswirkungen auf die kenianische Wirtschaft, die ziemlich gebeutelt ist. Viele afrikanische Länder haben nicht nur große Probleme, die Kredite chinesischer Banken abzubezahlen, sie scheitern bereits daran, die Zinsen zu tilgen, die im Durchschnitt etwa dreimal so hoch sind wie die anderer öffentlicher Gläubiger. Das hat die Vergabe neuer Kredite gedämpft, sagt Volkswirt Churchill Ogutu. Daraus hat China in Afrika gelernt. Die Zeit der wilden Kreditvergabe ist vorbei, sie sind nun ein wenig vorsichtiger. Nachdem China in den Covid-Jahren deutlich weniger Kredite an afrikanische Länder vergeben hat, sind es nun wieder mehr. Allerdings auf einem niedrigeren Niveau. Und China hat seinen Fokus ein wenig verschoben. Es investiert nun mehr in erneuerbare Energien in Afrika, zum Beispiel in Solarenergie. Vielleicht auch deshalb, weil chinesische Unternehmen den Weltmarkt für Solarmodule beherrschen und ihre Produkte auf dem Kontinent verkaufen. China ist beides, Kreditgeber und Handelspartner für Afrika. Ein Balanceakt zwischen Entwicklung und Abhängigkeit.
Karin Bentsch war das. Sprechen wir weiter mit Antje Diekans. Antje, die Alternative zur Abhängigkeit von China sind oder wären ja Kredite und Investitionen aus Europa, aus Deutschland beispielsweise. Geschieht da zu wenig?
Da muss ich eigentlich nur eine Zahl nennen. Die Investitionen in Afrika machen bisher 1% der deutschen Auslandsinvestitionen aus. Also da geschieht definitiv zu wenig. Auch wenn viele in Berlin und auch in Brüssel immer wieder von Afrika als Chancenkontinent sprechen. Das sind bisher vor allen Dingen halt Worte. Und wer dann letztendlich in Afrika investiert, das ist eben neben China auch noch die arabischen Länder. Die Türkei ist mittlerweile auch gut im Geschäft, beispielsweise mit Bauprojekten. Aber für Deutschland ist da definitiv noch ganz viel Luft nach oben.
Ganz viel Luft nach oben. Jetzt wollen wir mal ein bisschen nach vorne schauen und auch positiv sein und denken. Ich habe anfangs ja gesagt, wir wollen über Impulse und Innovationen sprechen. Antje, was ist da zuerst zu nennen?
Mir fällt da immer wieder ein Beispiel ein, wo afrikanische Länder, gerade hier auch Kenia, wo ich lebe, absolute Vorreiter sind, nämlich beim mobilen Bezahlen mit dem Handy. Da zieht Deutschland jetzt ja auch langsam nach, aber hier ist das schon seit mehr als 10 Jahren Standard. Also hier haben die Leute statt einem Bankkonto Guthaben auf diesem Konto, mit dem sie mobil bezahlen können. Ein großer Teil des Zahlungsverkehrs läuft über das Handy. Und generell spielen hier Apps auf dem Handy eine größere Rolle. Man spricht da ja auch von Leapfrogging, immer so schön Englisch, davon eben, dass Afrika in diesem Punkt eine Entwicklungsstufe übersprungen hat. Also Computer haben für die Mehrheit hier keine so große Rolle gespielt. Die Handys und die Smartphones, die waren dann die Revolution und Anwendungen für die Smartphones, die werden hier tatsächlich in einem rasanten Tempo entwickelt.
Du lebst und arbeitest in Nairobi, Kenias Hauptstadt, hast du eben erwähnt. Ein Großstadt-Moloch zwischen Tradition und Moderne oder wird das Nairobi nicht gerecht?
Moloch, das ist tatsächlich jetzt ein bisschen ungerecht. Also früher hat man Nairobi auch Green City in the Sun, also die grüne Stadt in der Sonne genannt. Jetzt könnte man manchmal eher die Baustelle in der Sonne sagen. Also es wird hier sehr viel gebaut, aber es gibt auch immer noch viel Grün. Wenn ich jetzt hier aus unserem Studiofenster rausschaue, dann sehe ich typisch afrikanische Akazienbäume, ich sehe blühende Bougainvilleen, aber in der Ferne dann eben auch die Skyline der Stadt mit den vielen neuen Hochhäusern. Nairobi boomt, es wird ein bisschen grauer, aber es ist auch immer noch grün.
Dann jetzt mit Antje Diekans nach Nairobi in das Viertel Eastleigh, Little Mogadischu genannt, ein Symbol für einen riesigen Boom.
Es ist das wohl schillerndste Viertel in Nairobi, Eastleigh, eine Stadt in der Stadt. Früher hat man es Klein Mogadischu genannt, nach der Hauptstadt des Nachbarlandes Somalia. Denn ein Großteil der Einwohner kommt von dort. Klein ist Eastleigh allerdings schon lange nicht mehr. Überall wird gebaut. Höher, größer, moderner ist das Motto.
Der Journalist Musaib Ismail lebt in einem der alten Gebäude im Viertel. Das sechsgeschossige Haus war hier einst fast ein Wolkenkratzer. Jetzt duckt es sich zwischen die riesigen Neubauten wie ein Relikt aus anderen Zeiten. Musaib Ismail erinnert sich noch gut, wie East Bay aussah, als er vor 10 Jahren ankam.
Es haben nicht viele Menschen hier gelebt und es gab kaum Geschäfte. Die Straßen waren schlecht, die ganze Infrastruktur funktionierte nicht.
Der 26-Jährige wohnt ganz oben. Einen Fahrstuhl gibt es nicht. Er teilt sich eine Einzimmerwohnung mit 2 anderen Männern. Das meiste Geld, das er verdient, braucht er, um seine Familie in einer Kleinstadt an der Grenze zu Somalia zu unterstützen. Für ihn liegt auf der Hand, warum so viele aus dem Nachbarland in Eastleigh investieren.
Wir wissen, wie unsicher die Lage dort ist. Es gibt einen Bürgerkrieg seit mehr als 30 Jahren. Die Regierung hat kaum etwas zu sagen. Die Leute haben Angst, dass Immobilien, die sie dort kaufen, zerstört werden könnten. Vielleicht durch einen Bombenanschlag.
Kenia ist vergleichsweise sicher. Viel Geld ist darum in den vergangenen Jahren nach Eastleigh geflossen. Manches aus Quellen, die lieber im Dunkeln bleiben. Lange Zeit hieß es, dass somalische Piraten hier ihre Lösegelder nach der Entführung internationaler Frachter anlegen. Oder dass die islamistische Miliz Al-Shabaab aus Somalia Geld hierher bringt. Auch jetzt seien viele Einnahmequellen der Investoren nicht ganz legal, meint der Journalist.
Ich glaube, dass die meisten Leute, die in Eastleigh bauen, die Anlage hier zur Geldwäsche nutzen. Manche sind Politiker aus Somalia oder sie kommen aus der Diaspora, aus Europa oder den USA. Aber es investieren auch Kenianer, die Darlehen aufnehmen oder gespart haben.
Ein Eindruck, den Immobilienexperte Zakaria Dahir bestätigt. Er ist kenianischer Somali und kennt vor allem den Markt in und um Eastleigh. In den vergangenen Jahren seien in dem Viertel um die 100 größere und kleinere Einkaufszentren entstanden, sagt er. Dazu viele Apartments. Und der Markt boome weiter.
Viele investieren in Immobilien, wenn sie Geld gestohlen oder sonst wie erbeutet haben. Wenn jemand kommt und Geld für eine Wohnung auf den Tisch legt, fragt niemand, woher die Einnahmen stammen. Die Leute nehmen das Geld an und übergeben die Schlüssel.
Die Entwicklung werde kaum kontrolliert. Es gäbe von offizieller Seite kein Interesse daran.
Nur die Regierung könnte Nachforschungen anstellen, was die Geldquellen sind. Aber niemand stoppt Politiker, die schmutziges Geld investieren. Sie waschen es hier genauso wie anderswo auf der Welt.
In Eastleigh wohl nur etwas häufiger als anderswo. Dabei helfen auch die kenianischen Gesetze.
Was dieses Land für Investoren so attraktiv macht, ist, dass die Regierung es Ausländern leicht macht. Sie kommen hierher und können innerhalb von einem Monat die nötigen Papiere haben. Solange du zahlst, funktioniert alles. Es ist ganz leicht.
Zumal, wenn ab und zu noch etwas Bestechungsgeld fließt, um den Prozess schneller zu machen. In Eastleigh wird nur bald kein Platz mehr sein. Dann muss das Geld andere Kanäle finden, meint Journalist Musaib Ismail.
Die Gemeinschaft, die hier lebt und diese Stadt in der Stadt entwickelt hat, wird auch ganz Nairobi entwickeln. Das werden wir in der Zukunft sehen.
Es wird weitergebaut, höher, größer, moderner. Das Ende ist in Kenias Hauptstadt noch lange nicht erreicht.
Antisomalisches Geld rettet sich nach Kenia, aber dort gibt es genug Geld, oder? Die Mittelklasse wächst in Kenia, richtig?
Na, das war der Trend über viele Jahre, aber zuletzt scheint er jetzt ein bisschen gebrochen zu sein. Genauer gesagt, seit der Regierung unter Präsident William Ruto, der jetzt seit bald 3 Jahren im Amt ist. Der hat neue Abgaben eingeführt, vieles ist teurer geworden. Und einige, die sich zur Mittelklasse gezählt haben, die können plötzlich hier ihre täglichen Ausgaben nicht mehr stemmen. Darum hat es hier im vergangenen Jahr auch wochenlange Proteste gegeben, vor allem die sogenannte Gen Z, also diese junge Generation der um die 20-Jährigen, die ist auf die Straße gegangen. Und inzwischen ist diese Protestwelle zwar wieder abgeflaut, aber bei vielen ist das Gefühl geblieben, dass es gerade eher wieder bergab geht. Das Wachstum, das lag im vergangenen Jahr zwar noch bei 4,7%, aber das ist weniger als davor. Und auch die Aussichten für dieses Jahr sind nicht mehr ganz so rosig. Also Kenia muss sehen, dass es jetzt nicht wieder den Anschluss verpasst.
Ja, über die Gen Z und deren Proteste in Afrika, da haben wir, Antje, auch schon mal gesprochen, hier im Auslandsmagazin im vergangenen Jahr. Ja. Schauen wir nochmal auf die jungen Menschen, um die es daher geht, die ja wichtig sind für Kenia, für Afrika, für die ganze Welt am Ende. Wie sieht es denn da aus? Sind da viele, die sich mit Start-ups einen Namen gemacht haben, damit Geld gemacht haben, oder fühlen sich viele wirklich da auch im Hintertreffen?
Also diese Start-ups, das ist eine absolut boomende Industrie hier. Wir haben das sogenannte Silicon Savannah, sagt man da, also angelehnt an die Bezeichnung Silicon Valley. Da entwickeln junge Leute eben zum Beispiel diese Apps und auch Computerspiele und oft dann auch in Zusammenarbeit mit Firmen irgendwo anders auf der Welt. Denn das ist ja ein Sektor, in dem sich sehr gut auch über Grenzen zusammenarbeiten lässt. Dann sitzt einer vielleicht in Ghana, der andere sitzt in Kenia und einer in den USA. Und zusammen entwickeln die dann ein Produkt. Also das sind neue Chancen für den Kontinent, neue Chancen für den Arbeitsmarkt und ja, was woraus dann auch wieder noch neue Entwicklung entstehen kann.
Man arbeitet zusammen über Ländergrenzen hinweg auf dem Kontinent Afrika, hast du gerade eben gesagt. Kann man trotzdem sagen, vielleicht mal weg von Kenia, deinem Zuhause, welcher Staat in Afrika so der Treiber ist für Entwicklung?
Na, da möchte ich keinen rauspicken, sondern in dem Fall dann doch lieber mal auf Afrika gesamt gucken und auf den wachsenden Einfluss, den dieser Kontinent haben wird. Im Jahr 2050 wird Prognosen zufolge jeder vierte Mensch auf der Welt ein Afrikaner oder eine Afrikanerin sein. Also das ist zum einen ein großer Absatzmarkt schon mal. Dann lagert ein großer Teil der weltweiten Rohstoffe hier in Afrika. Allein 80% der weltweiten Koltanvorkommen werden in der Demokratischen Republik Kongo vermutet. Das ist ein Rohstoff, ohne den geht nichts in der Elektroindustrie. Das steckt in unseren Smartphones und auch in Elektroautos. Und Afrika kann Vorreiter beim Umstellen auf grüne Energien sein, weil hier viel Solarenergie zum Beispiel oder auch Energie durch Geothermie und so weiter gewonnen werden kann. Also Afrika wird darum zwangsläufig international in den nächsten Jahren, prognostiziere ich mal, eine größere Rolle spielen.
Antje Diekans war das aus unserem Studio Nairobi über die gegenwärtige Lage in Afrika. Antje, ich danke dir.
Sehr gerne.
Und das war auch Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt.
Zwischen Hamburg und Haiti.
Für mich war das sehr überwältigend alles. Heiraten am Strand, ganz was anderes.
Auf Mauritius wird so mancher Traum wahr.
Also wir haben zwischen Las Vegas und hier entschieden, aber nach dem freundlichen Telefonat mit Eva war es für uns klar.
Also erstmal würde ich sagen, dass eine Hochzeit auf Mauritius deutlich billiger ist als eine Hochzeit in Deutschland. Weil die Paare, die hier hinkommen, sagen, okay, sie kombinieren die Hochzeit mit den Flitterwochen.
Um dann einfach mal abzutauchen. Aber Vorsicht.
Man darf nicht zu tief tauchen, nicht sein Limit vergessen. Das hatten wir im Kopf, als wir zum ersten Mal zu einem Wrack tauchten.
Auf dem Meeresgrund findet sich Geschichte.
Die wichtigsten Fundstücke, die wir dort gefunden haben, sind Sklavenmedaillen. Das bedeutet, während die Sklaven auf dem Schiff waren, hatten sie um Hals Medaillen mit einer Nummer. Weil es war zu kompliziert, den Namen zu geben. Dann haben sie einfach eine Nummer gegeben.
Zwischen Hamburg und Haiti. Jederzeit in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Jürgen Buch. Nach dem tödlichen Feuer in einem Hamburger Krankenhaus ermittelt jetzt eine Mordkommission. Die Polizei hat einen 72 Jahre alten Patienten festgenommen. Aus Hamburg Elias Bartel.
Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen besteht der dringende Verdacht, dass er das Feuer in der vergangenen Nacht absichtlich gelegt hat. Bei dem Brand in der geriatrischen Station waren 3 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 Patienten wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Ob der 72-jährige Tatverdächtige zur Zeit des Brandes in einem psychischen Ausnahmezustand war, ist laut Polizei jetzt Teil der weiteren Ermittlungen. Morgen soll entschieden werden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.
Der ukrainische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben 4 russische Militärflughäfen attackiert. Dabei sollen mehr als 40 Kampf- und Aufklärungsflugzeuge zerstört worden sein. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU nennt die Operation Spinnennetz. Sie sei 1,5 Jahre lang vorbereitet worden. Ukrainische Militärexperten sprechen von einem schweren Schlag gegen die russische Luftwaffe. Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine, der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer.
In Polen ist die 2. Runde der Präsidentschaftswahl beendet. Die Wahllokale sind geschlossen. Die Entscheidung fällt zwischen dem liberalen Pro-Europäer Trzaskowski und dem Rechtsnationalisten Nawrocki. Umfragen haben bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt. Das offizielle Endergebnis wird erst morgen erwartet. Es könnte richtungsweisend für ganz Europa sein. Tausende Menschen sind heute mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren. Die Sternfahrt wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub organisiert. Michael Ernst, RBB 24.
Am Nachmittag sind mehr als 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Innenstadt unterwegs gewesen. Am Morgen waren trotz Nieselregens von vielen Startpunkten aus dem Brandenburger Umland Fahrradfahrer gestartet. 20 Routen führten zum Großen Stern im Tiergarten. Dort fand auf der Straße des 17. Juni ein Umweltfestival statt. 550 Einsatzkräfte der Polizei hatten die Strecken abgesichert. Neben vielen Straßen waren vorübergehend auch die A100 und die A115 sowie der Tiergartentunnel gesperrt.
In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs.